Konnichiwa Minasan, herzlich willkommen zu World of Ghibli, eurem Lieblings-Anime-Podcast. World of Ghibli, das sind wir, der Thomas und ich, der Matthias.
Konnichiwa.
Und wir reden heute Abend mal wieder über einen neuen Film. Aber vorab, lieber Thomas, wie geht's dir?
Oh, die Woche war anstrengend, aber das Schöne war, sich auf den Film vorbereiten zu können, den wir heute besprechen.
Ja gut, es ist Vorweihnachtszeit. Das kennen, glaube ich, alle da draußen. Man rennt nur noch durch die Gegend, von dem ging das auch so. Aber wir haben ja einen Lichtblick heute Abend. Wir können über einen weiteren Film sprechen. Das finde ich sehr schön.
Und nicht nur über irgendeinen weiteren Film, sondern über einen der weiteren Filme.
Ja, tatsächlich ganz frisch erst bei uns veröffentlicht, beziehungsweise der Film ist ja schon ein bisschen älter. Ja. Aber, beziehungsweise vielleicht verraten wir erstmal, über was wir heute Abend sprechen. Wir sprechen nämlich über In This Corner of the World.
Und, aber in der Extended Version, In This Corner and Other Corners of the World.
Genau. Ja. Möchtest du uns kurz einen Einstieg geben?
Ja, das werde ich tun. Also, worum geht's bei dem Film? In This Corner of the World erzählt die bewegende Geschichte von Suzu Urano, einer jungen Frau, die in den 30er und 40er Jahren in Japan lebt. Der Film beginnt in Suzus Kindheit in Hiroshima und begleitet sie, als sie nach Kure, einer Hafenstadt in der Nähe, zieht, um Shusaku Hojo zu heiraten. Suzu ist eine verträumte Künstlerin mit einer lebhaften Fantasie, die versucht, den Herausforderungen ihres neuen Lebens als Ehefrau und der zunehmenden Belastung durch den Zweiten Weltkrieg zu begegnen. Während die Versorgung knapp wird und der Krieg immer näher rückt, sieht sich Suzu gezwungen, sich an die härter werdenden Bedingungen anzupassen. Der Film zeigt ihren Alltag. Kochen mit knappen Zutaten, der Umgang mit Verlusten und der unermüdliche Versuch, Freude und Hoffnung im Angesicht von Leid zu bewahren.
Ja, das zum Plot an sich. Wie ich vorhin schon gesagt habe, der Film ist ja schon ein bisschen was älter. Also der Original, also generell basiert der Film ja auf einer Manga-Serie, die auch schon ein bisschen was auf dem Buckel hat, nämlich auf der gleichnamigen Manga-Serie von Fumio Kono. Die wurde veröffentlicht 2007 bis 2009 genau. Und der Film, der von Studio MAPPA umgesetzt wurde, der stammt aus dem Jahr 2016. 2018 haben sie dann eben diesen Extended Cut rausgebracht, der aber erst jetzt bei uns veröffentlicht wurde. Soweit ich weiß, wurde er in Japan auf Blu-ray veröffentlicht und DVD erstmal. Der war, glaube ich, auch im Kino nochmal, in ausgewählten Kinos. Aber tatsächlich gibt es den jetzt bei uns erst seit November auf Crunchyroll. Vorher hat man den hier nicht gekriegt.
Ganz genau. Und ich hätte ihn gerne vor Jahren schon in der Extended Version gesehen und war jetzt super glücklich, als der rauskam. Ich bin sofort zu Matthias gelaufen und habe gesagt, über den Film, über den müssen wir jetzt sprechen.
Ja, vielleicht sagen wir ganz kurz mal, was eigentlich der Unterschied ist tatsächlich, weil ich gehe jetzt mal davon aus, die meisten von euch haben den schon gesehen, weil der ist ja nur ein bisschen was älter. Was sie jetzt quasi gemacht haben, sie haben nochmal zwei zusätzliche Arcs, die bisher nur im Manga drin waren, haben sie nochmal reingepackt. Und zwar nämlich einmal diese Storyline, wo Suzu auf Rin, sie ist eine Prostituierte, ne? Ist sie ja, ne? Ja. Die ja in diesem Vergnügungsviertel arbeitet, trifft. Das ist einmal so ein kurzer Arc im Herbst 44, glaube ich, und dann im Frühling 45 nochmal. Und dann im Anschluss an die Kapitulation Japans, als dann dieser schwere Taifun über Japan geflogen ist, der quasi die ganze Situation nochmal erschwert hat, den Part haben sie auch nochmal reingepackt, wodurch der Film dann auf fast satte 3 Stunden angeschwollen ist. Mhm. Also ist schon ein Brett jetzt.
Ja, es sind noch ein paar viele kleine, kurze Sequenzen, aber jetzt so richtige Arcs, wie Matthias sagt. Das waren halt die beiden, die dazu gekommen sind.
Genau. Ja, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe tatsächlich den Film ein bisschen vor mir hergeschoben letzte Woche, weil ich so dachte, so, boah, 3 Stunden lang auch Untertitel mitlesen, weil mein Problem ist, ich verstehe Japanisch, aber ich habe Riesenprobleme mit Kansai-Dialekt. Mhm. Und der Film ist in Kansai-Dialekt. Also die reden alle Kansai-Dialekt. Und da geht es nicht ohne Untertitel, weil das ist dann doch teilweise sehr anders. Und da habe ich es dann doch echt ein bisschen vor mir hergeschoben, muss ich sagen. Jetzt, boah, 3 Stunden Untertitel lesen. Aber tatsächlich war ich gestern Abend sehr positiv überrascht, dass diese 3 Stunden so schnell rum waren. Ja, das ist Wahnsinn. Also ich dachte erst so, oh, mal gucken, wie es geht. Aber war der Film rum. Wahnsinn.
Also ich habe ihn jetzt sogar zweimal geguckt. Okay. Einmal vor 1,5 Wochen und dann gestern nochmal. Und beim ersten Gucken habe ich wirklich wie gebannt diese 3 Stunden davor gesessen. Und das ist, die Zeit ist wirklich verflogen und der Film hat mich wirklich sehr, sehr mitgenommen. Und jetzt, keine Ahnung, heute, nee, gestern, als ich es nochmal geguckt habe, da war ich, glaube ich, meine Konzentration war da irgendwie ziemlich im Arsch. Und, und da muss ich sagen, habe ich dann tatsächlich kaum noch was mitgekriegt.
Das Lustige ist gewesen, ich habe gestern Abend erst wann habe ich angefangen? 21:30. Okay. Diese Woche Urlaub. Und irgendwie ist es dann die Zeit gegangen, ich habe noch alles mögliche Zeug gemacht und plötzlich war es 21:30 und dachte ich, jetzt musst du den gucken. Ja. Aber es ging super gut. Er hat mich so wieder gefesselt. Wahnsinn.
Was hat dich denn an dem Film besonders gefesselt?
Erstens mal, ich finde diesen Artstyle so schön. Ich finde den so schön. Die ganze Zeit könnte ich mir nur Bilder davon angucken. Ne? Du kannst ja wirklich, das war wie neulich bei Arcania auch, du kannst da hingehen, also machst du Stopp, hast ein Wallpaper.
Ja.
Das ist einfach wunderschöner Artstyle. Ich meine, der Manga ist ja auch so. Ne? Den Manga finde ich sogar vom Artstyle noch schöner, aber sie haben das echt gut rübergebracht, das ins Bewegtbild zu kriegen. So das Charakterdesign gefällt mir total super.
Mhm.
Das ist bei mir immer so ein Riesending, Charakterdesign ist bei mir immer so ein Thema. Und ich finde ihn einfach wunderschön. Er ist einfach wunderschön. Alleine das nur zu gucken, so.
Ja.
Ne? Nur diesen Bildern zu folgen, ist Wahnsinn. Aber was vielleicht im Nachhinein, das ist, was mich am ehesten so beeindruckt oder drin gehalten hat, wenn du mit diesem Film fertig bist, hast du so das Gefühl, du hast gerade so ein ganzes Leben gelebt.
Mhm. Das ist mir tatsächlich auch so gegangen. Also man ist so dermaßen in dieser Rolle von Suzu drin.
Ja.
Und wenn jemand nicht empathisch ist durch diesen Film, hat er die echte Chance, empathisch zu werden.
Weil zwischendurch hat man wirklich so das Gefühl, man ist Suzu, finde ich.
Ja.
Also das ist Wahnsinn, wie man sich so mit diesem Charakter irgendwie identifiziert, weil die so natürlich ist und so völlig so, ja, so ist man halt. Ne?
Ja, aber vielleicht wahrscheinlich auch, so ging es mir, weil sie auch so ist, wie man selber gerne sein möchte.
Ja,
einerseits, sie ist so unglaublich verträumt irgendwie und lebt ganz in ihrer eigenen Welt. Jedenfalls am Anfang, später auch noch, aber nicht mehr so stark wie am Anfang. Und dann wird sie quasi von der Realität immer mehr eingeholt und sie weiß nie so richtig, wie soll sie damit umgehen? Soll sie jetzt Realitätsflucht begeben und sich in ihre Fantasiewelt wieder begeben und in Tagträumerei? Oder soll sie sich der Realität stellen? Und wie soll sie sich der Realität stellen? Weil sie hat gar keine Erfahrung. Sie weiß nicht, wie man sowas macht. Und das wissen eigentlich auch die ganzen meisten Menschen oder die Protagonisten in dem Film nicht, wie sie mit dieser Situation, die jetzt da gerade im Krieg auf sie zukommt, wie sie damit umgehen sollen. Also eine ganz bezeichnende Szene ist für mich, als Suzu mit ihrer Nichte, die Harumi, gerade dabei sind, Kräuter zu pflücken. Und dann kommen feindliche Flugzeuge und Kuda wird beschossen. Und eigentlich müssten sie sofort flüchten oder sich irgendwo in Schutz bringen. Und und Suzu sieht nur, wie die Flakgeschütze versuchen, die Flugzeuge abzuschießen und überall sind Explosionen am Himmel und auf einmal werden die Explosionen zu Farbtupfern, jeder kriegt eine andere Farbe und sie sagt nur, hätte ich jetzt nur meinen Zeichenblock hier.
Ja.
Und dann sagt sie, was denke ich denn gerade? und dann flüchtet sie erst. Ja. Ja.
Also ich finde, der Film ist eigentlich, wenn man sich den so anguckt, ist das ein riesengroßes Sammelsurium von Coping-Mechanismen.
Ja.
Also wie gehe ich mit so einer Situation um, die völlig unkontrolliert ist, an der ich nichts ändern kann und wie das wo so diese ganze geballte Gewalt des Lebens über mich drüber rollt, eben in Form von diesem Krieg. Und wie gehen alle Menschen damit um irgendwie, ne? Ich flüchte mich in Fantasie, ich baller mich mit Arbeit zu, bis hin zu ich lasse das halt in Form von Wut raus, wie eben ihre Schwägerin, die dann ja auch zur Familie kommt, der ihr einziger Coping-Mechanismus eigentlich am Anfang Wut ist.
Ja.
Ne? So, das ist, also da kannst du quasi jeder, das ist eine faszinierende Sozialstudie, dieser Film. Das ist Wahnsinn.
Ich habe ja auch den Manga gelesen. Und ich muss persönlich sagen, dass der Anime im Vergleich zum Manga extrem gut umgesetzt ist. Mhm. Also auch teilweise wesentlich verständlicher. Was mir allerdings im Film ein bisschen zu kurz gekommen ist im Vergleich zum Manga. Man sieht ganz viel von diesen kleinen Scribbles, die Suzu täglich macht vom alltäglichen Leben, womit sie sich quasi die Dinge erklärt, wie sie Einkaufslisten macht und zu jedem Produkt, was sie gerne kaufen möchte, macht sie irgendwie eine kleine Zeichnung dazu. Und das ist unglaublich schön, unglaublich süß anzugucken. Und durch ihre Zeichnung erklärt sie sich quasi das Leben. Das sieht man zum Teil auch im Anime, aber leider nicht ganz so stark ausgeprägt.
Ja, vor allem, ich glaube, das ist auch so, also am Anfang ist es noch sehr stark präsent, das nimmt man aber immer weiter ab.
Ja.
Also es wird dann, zum Ende hin wird es immer weniger. Man, vielleicht war es auch Absicht, dass so als Bild im Sinne von, die Realität holt sie komplett ein und sie hat irgendwann gar keine Gelegenheit, keine Chance, keine Muße mehr dafür irgendwie. Aber dann gibt's ja am Ende auch nochmal, oder am Ende, sag ich schon, ist ja fast in der Mitte noch, diesen Vorfall eben mit der Bombe, mit der Fliegerbombe, wo dann eben Harumi ja auch umkommt und Suzu ihre Hand verliert. Und da gibt's diese eine Szene, da finde ich, räumen sie nochmal so ein bisschen auf, wo Suzu auf ihrem Futon sitzt und dann eben darüber nachdenkt, so, die Welt verändert sich und sie dann quasi den Raum um sie herum nicht mehr als normale Zeichnung darstellen, sondern als ganz schiefe, krakelige, ja, Darstellung irgendwie, wo du merkst, okay, das ist so die Anspielung, sie hat ja ihre Zeichenhand verloren, ja, und hat ja jetzt nur noch die andere, mit der sie sich quasi die Welt erklärt hat. Und dieses Bild, also diese Möglichkeit, sich die Welt zu erklären, ist jetzt völlig verzerrt dadurch, dass sie das nicht mehr kann.
Ja.
Also das fand ich, da kam es dann zwischendurch bei mir wieder hoch, wo ich dachte, ja, okay, ne?
Gut, sie hat ja auch einmal gesagt, sie fühlt, nachdem sie ihre Hand verloren hat und nachdem der Krieg verloren gewesen ist und alles seltsam ist und die Menschen sich nicht mehr alle natürlich verhalten haben, dass sie sagt, irgendwie, es ist alles verdreht, ich bin verdreht, wie als wenn ich mit links zeichnen würde.
Ja. Und ich finde, was der Film unwahrscheinlich gut kann, ist halt einfach diesen sich zuspitzenden Krieg so gut darzustellen, wie das halt, wie du halt immer merkst, du hast so einfach diese Vorboten, irgendwie, okay, da ist irgendwas im Gange, das wirkt sich auch irgendwie schon auf die Leute aus und zum Ende hin dann halt, wie das halt immer schlimmer und schlimmer wird. Aber auch auf der anderen Seite so diese Sicht der Leute, die da so leben, die eigentlich überhaupt nicht verstehen, was da abgeht. Also die da irgendwie ihr Leben leben und überhaupt nicht nachvollziehen können so richtig, okay, was ist denn da eigentlich los? So.
Na gut. Es hat ja eigentlich auch niemand wirklich gewusst, was da los ist. Ich meine, die ganzen Bewohner Japans, natürlich auch in Kure und in Hiroshima, sind ja Opfer einer Durchhaltepropaganda gewesen. Und selbst als die erste Atombombe auf Hiroshima gefallen ist, das haben die Leute aus Kure mitbekommen, weil die 20 Kilometer entfernt waren. Ja. Die haben die Wolke gesehen, die haben Berichte aus erster Hand bekommen von Leuten, die versucht haben, als Ersthelfer nach Hiroshima zu kommen. Aber die Regierung hat niemandem was darüber erzählt. Also es gab da keine Radiobeiträge drüber irgendwie. Oder auch als Kure halt fast vernichtet worden ist. Da kam als Bericht im Radio, Kure ist angegriffen worden, aber die Schäden sind begrenzt, ist alles nicht so schlimm und in Wirklichkeit ist wirklich alles zerstört worden. Ne?
Ich finde es auch schön oder interessant, wie sie dann die Ansprache vom Tenno dann verarbeitet haben, weil der wird ja in der Geschichte immer so als das entscheidende Ereignis dargestellt. Ne? Japan verlor seine Seele, der Kaiser hat gesagt, wir haben verloren. Er musste ja dann auch zugeben damals, dass er kein Gott ist, dann in der öffentlichen Ansprache, ne? Dass er eben nur ein Mensch ist und so weiter. Und das lief dann so im Radio und dann war das rum und alle so: Oh ja, das war's jetzt. Naja, gut. Das war irgendwie so. Das fand ich sehr
interessant. Naja, gut, bis auf Suzu. Die ist ja wirklich ausgeflippt und sagt, warum haben wir das ganze Leid erlitten? Warum habe ich meine Hand verloren? Warum ist Harumi gestorben? Wofür? Ich dachte, wir halten durch irgendwie. Wir sitzen hier zu fünft. Wir sind noch hier vier Personen. Ich habe noch zwei Beine. Ich habe noch einen Arm. Wieso kapitulieren wir? Ne? Also bei ihr haben diese ganzen Durchhalte-Propaganda-Parolen funktioniert.
Ja, durchhalten, aber da hing ja noch was ganz anderes hinten dran, eben dieses, ne, wir sind das auserwählte Volk, irgendwas. Und es wird ja heute in der Geschichte immer so dargestellt, dass dieses Volk danach komplett gebrochen war. So, die Japaner haben ihre Seele verloren, die haben gar kein Ziel, keinen Sinn mehr. Und ich weiß gar nicht, ob das beim normalen Volk tatsächlich so angekommen ist. Oder ob dieses, ja, wir müssen da jetzt durchhalten, der Feind kommt. Also, ob das eher die Perspektive war, da will uns jemand ans Leder und wir müssen durchhalten. Und nicht dieses, ja, wir sind die Auserwählten. So, das, was ja nach vorne rum gerne immer verkauft wird.
Ich glaube, es war eher nicht, wir müssen durchhalten, sondern wir halten durch, weil wir das auserwählte Volk sind. Aber was Realität ist, nachdem der Tenno die Kapitulationsrede im Radio gehalten hat, und da muss man auch dazu sagen, das war das erste Mal, dass die Bevölkerung überhaupt die Stimme vom Tenno gehört hat. Die hatten überhaupt keine Vorstellung davon, wie der eigentlich klingt und so. Ne? Und es haben sich ja dann auch wirklich, haben ja Leute massenhaft nach der Kapitulation Seppuku begangen, weil sie eigentlich mit dieser Schande, dass sie jetzt tatsächlich kapituliert haben, man nicht leben wollte. Ne? Oder auch als die Amerikaner das erste Mal nach Okinawa kamen, die Leute waren so dermaßen geprägt von diesen Parolen und die amerikanischen Teufel und die englischen Teufel, dass die Leute massenhaft Selbstmord begangen haben, dass sie von Klippen gesprungen sind, Mutter ihre Kinder in den Arm genommen haben und Klippen runtergesprungen sind. Ich glaube, die japanische Regierung ist für viele Tode der nicht kämpfenden Bevölkerung verantwortlich durch diese Art von Propaganda.
Aber da kommt der Titel dann schön zum Tragen, eben dieses In this corner of the world. Ja, weil in jeder Ecke, also das war es irgendwie anders und die Realitäten waren halt irgendwie auch ganz andere bei den Leuten. Also was machst du den ganzen Tag, wenn du nicht zu der kämpfenden Truppe gehörst? Ja?
Ja.
Du bist ja nur beschäftigt, damit zu überleben irgendwie. Und das ist dir der Rest eigentlich auch irgendwie erstmal egal. Ne? Weil du dir den ganzen Tag überlegen musst, was kommt morgen als Essen auf den Tisch. Ne? Das ist auch, also das fand ich faszinierend, wie sie dann daran gearbeitet haben. Also wie man sich damals dann so geholfen hat, ne? mit allen möglichen Sachen, Essen strecken und hast du nicht gesehen. Das nimmt ja so viel Zeit in Anspruch, da hast du für alles andere ja gar keinen Kopf.
Aber das war auch eine Szene, die mir extrem gut gefallen hat, wie nach der Vernichtung von Hiroshima Suzu und ihr Mann auf der Brücke stehen, wo sie sich auch, Suzu kam ja ursprünglich aus Hiroshima und ihr Mann aus Kure. Und die beiden hatten sich am Anfang des Films ursprünglich auf dieser Brücke getroffen, als sie noch sehr jung waren. Er hat sie nicht wirklich vergessen und hat dann beschlossen, als er dann irgendwann heiraten sollte, dass Suzu das sein soll. Und dann haben sie ja quasi Suzu aus Hiroshima nach Kure geholt. Und am Ende sind ja quasi Suzu und ihr Mann wieder in Hiroshima, im zerstörten Hiroshima, wieder auf derselben Brücke. Und er sagt, hier an dem Platz haben wir uns das erste Mal getroffen. Ja. Und sie sagt dann, vielen Dank, dass du mich an dieser Ecke der Welt, in this corner of the world, gefunden hast. Weil wenn er es nicht getan hätte, wäre Suzu tot. Dann hätte sie weiter in Hiroshima gelebt und wäre wahrscheinlich wie die meisten anderen ebenfalls sofort oder Monate später elendig gestorben.
Genau. Hat auf jeden Fall Eindruck hinterlassen. Also wie gesagt, dieses Gefühl von, ich habe gerade auch ein ganzes Leben irgendwie mitgelebt, das wirkt schon sehr schwer. Obwohl der Film dir trotzdem immer, also der wirkt aber nicht so schwer.
Nee, der hat eine unglaubliche Leichtigkeit in seiner Schwere. Ja,
genau.
Und er hat wirklich unglaublich rührselige Momente, also wo du denkst irgendwie, ach du Scheiße, das muss doch jetzt nicht passieren. Oder nicht auch das jetzt noch und wie auch immer. Aber wie die Leute quasi damit umgehen, dass sie trotz alledem nicht die Hoffnung verlieren. Das ist immer, okay, sie akzeptieren, was ist. Die einen besser, die anderen weniger. Aber alle sind sich darin einig, es muss irgendwie weitergehen.
Ja.
Okay, bei einer Protagonistin bin ich mir nicht ganz so sicher. Das war so ziemlich gegen Ende. Eine Nachbarin, die da wirklich noch so ganz langsam durch die Gegend gelaufen ist, wo man merkt, irgendwie, die hat wirklich alles verloren, die hat die Hoffnung verloren. Und Suzu folgt ihr irgendwie in demselben Tempo. Und die Frau sagt dann, ja, ich habe gehört, deine Schwester lebt noch in Hiroshima. Ja, da bin ich auch sehr dankbar. Ja, das dürfen wir auch sein. Und man merkt irgendwie, die Frau ist wirklich in dem Moment jedenfalls am Ende.
Ja, das stimmt. Ja.
die Charakterstudien jedes einzelnen Protagonisten in dem Film sind fantastisch und unglaublich gut ausgearbeitet. Und was ich besonders interessant fand oder besonders gut fand, dass es kommt eine Sequenz, es wird irgendwas gesagt, irgendwas gezeigt und du denkst dir, hä, was, wie meinen die das jetzt? Und dann springt es über zur nächsten Szene und dann in der nächsten oder in der übernächsten Szene ganz andere Situation, ganz anderer Moment, wird dann irgendwas beiläufig gesagt, was dann die Szene vorher eigentlich erklärt hat.
Ja.
Eigentlich besteht der ganze Film nur aus Schlüsselmomenten.
Ja, das ist so. Das ist, glaube ich, der Grund, warum der so sich so wegguckt. Weil du immer so von einem ins andere geführt wirst. Es gibt es gibt nichts so, wo du dann gibt's was zwischendrin irgendwie, was mir merken muss, sondern dieser Film führt dich von einer Szene zur nächsten und du läufst quasi so nebenher mit einfach. Und deswegen guckt er sich so weg, obwohl der so lang ist, glaube ich zumindest.
Und was ihr vielleicht merkt, irgendwie, wir hangeln uns jetzt hier so ein bisschen irgendwie durch den Film, weil wir selber gar nicht wissen, wo sollen wir eigentlich richtig ansetzen bei dem Film, weil es gibt keine Sequenz in dem Film, die einfach nur so da ist als Filler-Material oder wie auch immer, weil jede einzelne Szene ist wichtig und wir wollen euch irgendwie nicht wirklich spoilern, weil wir wollen, dass ihr euch den Film irgendwie selber anguckt.
Also man könnte bei diesem Film, glaube ich, 25 Podcasts machen und könnte sich immer so 10-Minuten-Stücke rauspacken und könnte dann diese Stücke da analysieren. Das ist,
Und wie gesagt, der Podcast ist leider nur begrenzt und irgendwie uns beide nur zu sehen, ist wahrscheinlich auch relativ langweilig. Aber wir könnten, glaube ich, wenn wir uns jetzt Notizen gemacht hätten zu jeder einzelnen Szene und würden die irgendwie aufschlüsseln, dann würden wir jetzt hier wirklich 8 Stunden sitzen nur quatschen. Und deswegen könnt ihr euch ersparen, indem ihr euch den Film einfach selber anguckt. Es ist nicht nur, finde ich persönlich, einer der besten Anime-Filme überhaupt. Und ich weiß nicht, ob ich ihn sogar wegen seiner Leichtigkeit und wegen seines Optimismus ihn vielleicht sogar noch besser bewerte als die letzten Glühwürmchen, den ich ja für den zweitbesten Ghibli-Film nach Ponyo halte. aber gut, wie jemand, der Ponyo als den besten Anime-Film überhaupt empfindet, den darf man eigentlich sowas gar nicht befragen. Okay. Aber In This Corner in the World ist ein absolutes Meisterwerk, meiner Ansicht nach, und zählt auch jetzt gerade in der Extended Version, die einfach nochmal viel mehr ins Detail geht und alles nochmal viel, viel, viel genauer erklärt und die ganzen Zusammenhänge wesentlich besser klar werden als in der älteren Version von 2016. Zählt er im Endeffekt auch zu einem meiner absoluten Lieblingsfilme ever überhaupt. Also wenn mich jetzt jemand fragen würde, was ist sein Lieblingsfilm, dann müsste ich überlegen, Ponyo oder In This Corner of the World? Ich weiß es gerade nicht.
Ja gut, dann lass uns doch mal zur Bewertung übergehen. Und wichtig ist zu sagen, wir bewerten natürlich jetzt den Extended Cut. Naja, also das heißt, wenn ich jetzt den ersten, also die Originalfassung bewerten würde, würde die Bewertung wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders ausfallen als die jetzige. Zumindest bei mir wäre das so.
Ja, beim Plot würde ich vielleicht ein bisschen anders bewerten, aber sonst, okay.
Gut, aber fangen wir doch erstmal ganz vorne an. Erster Punkt in unserer Kategorienliste ist die Umsetzung. Thomas, was hast du denn da gegeben?
Über die Umsetzung haben wir eigentlich gerade die ganze Zeit geredet und in höchsten Tönen. Und warum sich 3 Stunden einfach so leicht locker weggucken lassen, weil die Charaktere unglaublich gut ausgearbeitet sind, es keine Filler-Sequenz gibt, alles, jede Sekunde in dem Film, jede Sequenz ist eine Schlüsselsequenz. Was kann man da anderes geben als 8 Punkte? Also Höchstbewertung.
Da schließe ich mich jetzt wortlos an. Wir haben lang genug drüber geredet. Du hast gerade gesagt, 8 Punkte. Was anderes kann man da gar nicht geben. Gut, Kategorie 2, Action.
Action, ja. Also, was ist Action? Es gibt keine Verfolgungsjagden, es gibt alles das, was einen Actionfilm eigentlich ausmacht, gibt es in dem Moment nicht, außer ein paar Angriffe von Flugzeugen auf individuelles Leben oder auf Angriff auf Städte. Was man aber nie so oder in den meisten Fällen nie so richtig sieht, immer nur so am Rande mitbekommt, ist es Action, wenn alle halbe Stunde die Luftabwehr-Sirenen angehen. Ich habe überlegt, ist das Action? Klar ist es Action, aber das ist es eigentlich nicht, was den Film ausmacht. Und da habe ich dann tatsächlich nur 3 Punkte gegeben.
Ich bin an der Stelle bei 6 Punkten gelandet, weil ich für mich dieses Action so bewertet habe, wie inwieweit, also Action hat für mich ja auch was mit Adrenalin zu tun, wie pumpt mich das auch hoch zwischendrin so. Und ich habe gerade diese, auch wenn du schon sagst, die Sequenzen, wenn dann die Angriffe waren mit den Sirenen, das zwar nur so am Rande war, aber sie haben es unwahrscheinlich gut hingekriegt, dann diese Schlagzahl, die haben sie immer weiter erhöht. Und du hast das immer so mitbekommen. Und das hat mich dann die ganze Zeit so da drin gehalten. Und ich denke, schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Somit hat mich das so dann immer wieder ein bisschen hochgepitcht. Und weil ich fand den Realismus da an der Stelle einfach super gut, weil ich vermute, genauso fühlt sich das an. Und genauso ist das auch. Deswegen bin ich da bei 7 gelandet. So, Humor ist die nächste Kategorie.
Humor. Also, ich finde den Film, abgesehen von der ganzen Tragik, und fand ich den Film super lustig. Also, Süße und ihre Verpeiltheit und in was für Situationen sie aufgrund ihrer Verpeiltheit kommt, die sind so fein, die sind so schön, die sind so nachvollziehbar, weil jeder kennt es, irgendwie in Fettnäpfchen zu treten und wie man sich dafür schämt. Und Süße merkt das andauernd, nachdem sie in ein Fettnäpfchen getreten ist, oder sie wird nochmal so richtig mit beiden Händen ins Fettnäpfchen reingedrückt. Und es ist einfach süß, wunderschön und lustig.
Und da hat die Technik uns leider doch wieder ein Schnippchen geschlagen. Denn leider haben wir zu spät gemerkt, dass die Kamera wieder nach einer halben Stunde ausgesetzt hat, weshalb ihr nun an dieser Stelle ein kleines Voice-Over bekommt. In der Kategorie Humor waren Thomas und ich uns mal wieder einig und haben beide an dieser Stelle 6 Punkte vergeben. Und ich würde noch kurz ergänzen, warum ich zu diesen 6 Punkten gekommen bin, weil ich immer sage, 8 Punkte gibt's nur dann, wenn ich auch mir wirklich ordentlich auf die Schenkel klopfen muss. Also wenn ich wirklich auch mal Tränen in den Augen habe vor Lachen und so. Und das ist bei diesem Film tatsächlich nicht gegeben, beziehungsweise eigentlich ja auch nicht notwendig. Aber einfach nur, damit ihr versteht, warum ich an dieser Stelle die 6 Punkte vergeben habe.
Gut, kommen wir zum Plot.
Ja, der Plot. Das ist wieder ähnlich, was wir eben schon gesagt haben. Es gibt keine einzige Filler-Sequenz. Alle Szenen sind in sich schlüssig. Es wird eine sehr gute Geschichte erzählt. Und auch wenn Dinge erst vielleicht im ersten Moment unklar sind, 1-2 Sequenzen später, wird irgendwas nebenbei erwähnt, was dann diese ganze Szene vorher sinnig macht. Und das ist einfach ein genialer Streich, den die da betrieben haben. Also das haben sie so unglaublich gut gemacht. Die Geschichte ist so toll erzählt. Und man bleibt einfach dran. Es wird nie langweilig. Also kannst du jetzt wieder was anderes sagen, aber ich bin mit 8 Punkten dabei.
Ich habe ja vorhin gesagt, wir bewerten den Extended Cut.
Ja.
Von daher ziehe ich 1 Punkt ab. Ich bin bei 7, aber nur, weil dieser Rinnplot, der ist schön an sich, aber der wirkt so ein bisschen deplatziert. Also der fügt sich nicht so in den Rest ein. Das wirkt mehr so ein, ja, das ist halt so zufällig nochmal irgendwie passiert, so mittendrin. Zumindest wirkt es für mich so ein bisschen abgekoppelt vom Rest. Auch wenn ich den Plot an sich super schön finde, aber er schmiegt sich nicht ganz so schön da rein in das Ganze. Von daher ziehe ich da 1 Punkt ab, aber auch das ist, wie gesagt, jammern. Also das ist mir aufgefallen, sagen wir es mal so. Es ist mir aufgefallen so, dass ich nachher dachte so, ist schön, aber hätte ich jetzt nicht gebraucht an der Stelle. Von daher ist das so, so eine kleine Treppenstufe, wo ich gestolpert bin. Und deswegen ziehe ich da 1 Punkt
ab. Okay. Also das sehe ich tatsächlich ganz anders. Ich finde diesen Rin-Plot, diesen Rin-Arc, den habe ich für extrem wichtig gehalten. Also den habe ich als sehr, sehr positiv wahrgenommen. Und da merke ich gerade, wir haben viel zu wenig über Rin gesprochen.
wir machen noch mal einen Podcast über Rin. Dann passt schon.
Nein, also schaut es euch selber an. Aber die kürzere Version, da hätte ich vielleicht den Plot mit 7 bewertet, weil da weiß ich noch, da war am Ende des Films dann viele, viele Fragezeichen. Ich habe mich gedacht, was war das für eine Situation, warum es wurden Dinge einfach nicht aufgeklärt. Und jetzt in der Extended Version ist das gewesen. Jetzt hat man erstmal durch diesen Rin-Arc eigentlich erstmal richtig erfahren, dass Suzus Mann eigentlich ursprünglich mal in Rin verliebt war und Rin eigentlich heiraten wollte. Aber das ist ihnen von der Familie ausgeredet worden. Und deswegen hat er einfach dann gesagt, okay, wenn ich Rin nicht heiraten darf, dann will ich die Suzu, die ich damals auf der Brücke in Hiroshima getroffen habe, will ich heiraten.
Siehst du, das habe ich nicht geschnallt. Das merke ich gerade.
Und irgendwann, wie Suzu halt so ist und wieder eins und eins zusammenzählt, wie sie da immer so sitzt und irgendwann halt schnallt sie, dass Rin eigentlich die Frau war, die ihr Mann eigentlich wirklich heiraten wollte. Und deswegen war sie auch die ganze Zeit so abweisend ihm gegenüber, weil sie der Meinung war, er liebt sie gar nicht. Sie ist eigentlich nur die Ersatzperson. Und auch als Rin ihr sagt, guck mal, ich kann nicht schreiben, ich kann nur so ein bisschen Katakana lesen, aber es war ein Gast da, der hat mir auf ein Zettelchen geschrieben, wie ich heiße und wo ich wohne und zeigt ihr den Zettel. Und sie, erst als sie dann wieder zu Hause ist, erkennt Suzu, dass dieser Zettel aus dem Notizbuch von ihrem Mann ist, wo immer die Ecke fehlt im Umschlag.
Das habe ich nicht geschnallt, stimmt. Ich saß gestern Abend da und dachte so, hä? Was hat denn das mit dieser... Das habe ich nicht geschnallt.
Und deswegen, also diese Schlüsselszene mit Rin, auch dann in dem Park auf dem Baum, also der Rin-Arc, der da extra nochmal dazugekommen ist, ist so unglaublich wichtig, damit Suzu in der Lage ist, Frieden machen zu können mit Suzu, mit Rin und der ganzen Situation.
Ich bin gerade völlig perplex, dass ich das nicht geschnallt habe. Oh Gott! Ja, dann muss ich das nach oben korrigieren. Dann muss ich dann doch eine 8 machen. Weil das habe ich nicht... Da irgendwas? Wo war ich denn in dem Moment, dass ich das nicht geschnallt habe? Okay. Ja gut, kleine Erleuchtung. Danke.
Bitte. Es gibt tatsächlich eine Sequenz, wo ich überlegt habe, was ist damit gemeint gewesen? Vielleicht hast du die Szene verstanden. Und zwar am Anfang, als Suzu und ihr Mann sich das erste Mal treffen sie sich ja quasi im Korb eines Monsters, was die quasi über die Brücke trägt. Und dieses Monster tricksen sie ja aus und können dadurch irgendwie flüchten, weil eigentlich war das für das Monster das Abendessen. So, und ganz am Ende sieht man, ja, wie Suzu nochmal ihrer Schwester die Geschichte vom Bruder erzählt, der als Monster auf einer Insel lebt und ein Krokodil heiratet und wie auch immer. Und am Ende, als Suzu und ihr Mann sich auf der zerstörten Brücke quasi wieder sehen und er sagt, hier haben wir uns damals getroffen, sieht sie ja auf einmal auch nochmal im Vorbeigehen dieses Monster mit dem Korb auf dem Rücken und das Krokodil kommt dann raus und winkt dann. Ist das nur Tragträumerei oder hat das eine besondere Bedeutung? Oder
Das habe ich ehrlich gesagt
nicht so richtig verstanden. Ich habe da mal versucht, ein bisschen zu googeln und angeblich, aber die Japaner sind halt nicht sehr unbedingt jetzt sehr christlich, aber es gab halt einen Heiligen, ich weiß nicht genau, jetzt nicht mehr genau, welcher das war, der wurde als quasi als Art Monster dargestellt, der dann Leute auf seinen Schultern über eine Brücke getragen hat und also quasi von einem Leben ins nächste gebracht hat. Wie, weiß nicht, ob man das vergleichen kann mit dem Fährmann, der den Hades überquert oder ich weiß es nicht. Also das ist die einzige Sequenz im Film, die mir nicht so richtig klar geworden ist. Wenn ihr das wisst, wenn ihr wisst, was diese Situation, diese Szene wirklich zu bedeuten hat mit dem Monster auf der Brücke, dann schreibt es doch einfach mal unten in die Kommentare. Genau. Würde mich sehr interessieren.
Das würde mich jetzt auch interessieren, ja.
Okay, also, aber wir waren mitten in der Bewertung.
Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Musik.
Ja, also die Musik ist in jeder Hinsicht großartig. Ja. Also die Sängerin und Komponistin Kurt Ringo hat eine Wahnsinnsarbeit abgeliefert. Es sind keine leicht zugänglichen Stücke, aber haben trotzdem eine unglaubliche Leichtigkeit. Also sind alles andere als kommerziell und Massenware. Aber jeder Song und Instrumentierung, auch bei den Instrumentalstücken, unterstreichen den Film unglaublich gut von der Atmosphäre. Und die Stimme von Kurt Ringo ist einfach so leicht und trotzdem sphärisch und gibt dem Film nochmal eine ganz, ganz andere Dynamik. Also das weiß ich noch, als ich damals noch die kürzere Version gesehen habe. Das Erste, was ich danach gemacht habe, war mir den Soundtrack zu kaufen, weil der einfach Hammer war und ist. Und deswegen gibt es auch für meiner Seite auch da 8 Punkte.
Dem schließe ich mich an. Ich habe bei dem Film aber auch so harte Zelda Breath of the Wild Vibes gehabt. Also das war so allein durch die Farbgebung des Films mit der Musik, wo ich dachte, das ist wie gesagt, ich finde den Soundtrack von Breath of the Wild, der ist auch wenn der sehr dezent ist, aber der hat sehr viel Ähnlichkeit mit dem. Und das hat mich zwischendurch immer wieder so, war ich sofort drin. Mhm. Also es gibt da auch 8 Punkte, der ist einfach spitze. So, kommen wir zum letzten Punkt, der berühmt-berüchtigte Heulsusen-Faktor.
Ja, sage ich gleich vorab, so 7 Punkte. Also die Tränen flossen die ganze Zeit, aber es hat mich nicht so gebeutelt wie die letzten Glühwürmchen. Und da, jetzt weiß ich auch warum. Und zwar in den letzten Glühwürmchen war einfach am Ende eine unendliche Hoffnungslosigkeit. Mhm. Während hier zwar die ganze Zeit schlimme Dinge passiert sind, aber es trotzdem irgendwie immer weiter ging und man immer gesagt hat, ja, und es wird irgendwie, ich mache das jetzt so und so, ich gehe jetzt damit so und so um, es wird irgendwie alles besser und wie auch immer. Und auch als die Harumi gestorben ist, sagt Suzu dann später, ja, wenn ich an Harumi denke, dann denke ich an ihr Lachen und dann muss ich selber lachen und lachend will ich sie in Erinnerung behalten. Mhm. Da kommen die Tränen dann eigentlich nur, weil es der Umgang der Leute mit den Tragödien einfach so schön ist.
Hm. Ja, deshalb habe ich zum Beispiel nur 6 Punkte gegeben, weil ich tatsächlich nicht einmal geweint habe. Mhm. Ich fand das schlimm, aber wie du schon sagst, dieser Umgang dann damit, was da passiert, der war dann wieder so, der hat dich dann trotzdem irgendwie wieder so zurück in so eine gewisse Form von Hoffnung reingeholt, dass es ja vielleicht, dass es doch weitergeht irgendwie, dass es doch besser wird. Und deshalb bin ich da nicht nur bei 6.
Ja. Okay, ja, da kommt noch der persönliche Geschmack.
Ja gut, da bin ich bei einer 7, das ist wie die Gesamtsumme einfach, das ist eine 7.
Gut, und wenn ich sage, es ist einer meiner Lieblingsfilme, wenn ich jetzt gefragt werden würde, egal ob Realfilm oder Anime, dann muss es wahrscheinlich eine 8 sein. Mhm. So. Also ich komme auf eine letztendliche Schlussbewertung von 7,5.
Ja, bei mir sind es 7,3, also dann 7.
Also, ein Anime-Film, den wir gemeinsam mit 7,5 Punkten von 8 bewerten. Also besser geht's eigentlich nicht.
Ja, und wir empfehlen euch, schaut euch den Film an, ist gerade auf Crunchyroll verfügbar. Wer kein Crunchyroll-Abo hat, der kann den auch mit Werbung gucken. Oder es gibt auch eine Woche Testwoche, so kann man sie auch abschließen. Also guckt euch den Film an, es lohnt sich definitiv. Und ja, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lassen würdet und vielleicht sogar ein Abo, wenn ihr mehr von uns sehen wollt. Wir versuchen uns weiter zu bessern. Im letzten Mal gab es ein paar technische Probleme. Wir hoffen, dass die dieses Mal ausgemerzt sind. Und ja, freuen uns trotzdem natürlich über konstruktive Kritik. In diesem Sinne, lieber Thomas, vielen Dank für heute. Es hat mir wieder sehr viel Freude bereitet.
Mir auch. Und an euch, arigato gozaimashita. Und ich freue mich auch schon aufs nächste Mal. Ja. Was wir da besprechen werden, das werden wir uns ausmachen, wenn wir die Kamera ausgeschaltet haben.
Genau. In diesem Sinne, macht's gut.
Bis bald. Mata ne.
Mata.